Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Heute im Interview mit Philippe Gutjes. Ja, für welche Sprachen übersetzen Sie denn, Herr Gutjes?
Also hauptsächlich Deutsch-Spanisch.
Ja.
Habe aber auch Englisch-Spanisch und Französisch-Spanisch gemacht, eher früher. Jetzt konzentriere ich mich mehr auf Deutsch-Spanisch.
Deutsch-Spanisch. Und wie lange sind Sie schon dabei?
Seit 1996. Ich habe Anglistik und Germanistik studiert in Spanien. Beendet habe ich Germanistik 1998 und Anglistik 1994.
Das heißt, Sie sind freiberuflich dann tätig?
Ja, ich bin freiberuflich tätig, ja. Ein Jahr war ich bei der Firma GFT 2007 als Angestellter.
Ja, als Projektmanager oder als Übersetzer?
Als Übersetzer und Kundenakquise war ich tätig. Und bei der EU habe ich 1997 ein Ausschreibungsverfahren bestanden. Das heißt, ich war in eine sogenannte Reserveliste als Übersetzer, Deutsch, Englisch und Französisch. In Spanisch, also für die spanische Abteilung. Und 1998 habe ich beim Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gearbeitet, 3 Monate, und 2005 bei der Europäischen Kommission.
Also auch hier schon tätig gewesen im Bereich der Politik. Dolmetschen, oder? Dann, oder auch
also im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss war als Übersetzer, also in Übersetzungsabteilung, Übersetzungsdienst. Das ist von der Regionenausschuss und Wirtschafts- und Sozialausschuss eine gemeinsame Institution.
Ja.
Also die Übersetzer dienen beide Ausschüsse. Und bei der Europäischen Kommission Abteilung Europäische Schulen. Also das heißt, praktisch musste die für die Schulen Finanzmittel quasi überweisen und die Interessenvertretung von der Kommission quasi vertreten. Ne? Einfach mithelfen, da war ich natürlich nur 9 Monate, also ich habe da nicht so tief alles gekannt.
Wie empfinden Sie denn die Bürokratie, also im Übersetzungsprozess, was halt alles drumherum noch ist, Terminierung, Rücksendung, Erhalt von den Aufträgen?
Ja, das ist natürlich abhängig von der Firmen. Das ist, also ich könnte, da kann man natürlich immer bessere Wege finden, schnellere. Obwohl zurzeit zum Beispiel mit MemoQ, da kriegt man schon die Projekte ziemlich ordentlich schon organisiert. Kann man nicht viel meckern. Man könnte zum Beispiel direkte Verbindung mit den Autoren, sodass manchmal kann man fragen, was genau heißt das, oder in dem Kontext ein paar Fragen. Aber ich habe ja mit den meisten Kunden ziemlich viel Erfahrung, brauche ich nicht so viel Rücksprache. Aber natürlich für die neue Übersetzer wäre natürlich optimal, wenn die direkte Fragen beim älteren Übersetzer oder halt beim Autoren machen könnten.
Das heißt gerade zum Beispiel bei der Terminologie, wenn da Fragen zu den Fachbegriffen auftauchen.
Natürlich, Terminologie ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz gutes Beispiel, ja. Aber nicht immer. Also manchmal ist ein Tippfehler da.
Also okay. Das heißt, wo im Ausgangstext schon ein Fehler ist oder nicht verständlich geschrieben wurde.
Ja, oder halt Doppeldeutung, Deutungen und so weiter. Ja. Das gibt es manchmal so in der Kurssprache und da muss man natürlich am besten diese Zweifel beseitigen.
Ja, das macht Sinn. Wie finden Sie allgemein die Qualität der Ausgangstexte, die Sie bekommen?
Ja, das ist unterschiedlich von Firma zu Firma natürlich. Die etwas größere Firmen, ich bin sehr zufrieden mit der Qualität. Die etwas kleineren Firmen manchmal sind ein bisschen Da gibt es ein paar Tippfehler oder auch Sätze, die nicht so ganz verständlich sind. Manchmal mache ich das direkt mit dem Projektmanager, das zu klären, und manchmal leitet er einfach weiter an den Firmen, an den Autoren.
Was sind die häufigsten Gründe für Reklamationen von Kunden oder Agenturen?
Also ich habe ganz wenig oder so gut wie keine Reklamationen bis jetzt. Mhm. Deswegen kann ich das nicht sagen.
Was würde Ihnen denn beim Übersetzen noch helfen? Also gerade von Seiten der Kunden oder von Seiten der Agenturen?
Terminologie. Also da fällt meistens eine offizielle Terminologie, die auch immer im sozusagen Zusammenarbeit mit den Übersetzern auch korrigiert werden könnte unter Umständen. Das fällt in den meisten Fällen. Da gibt es meistens keine offizielle Terminologie, oder es ist nur für einen ganz, ganz bestimmten Bereich und beim anderen Bereich nicht und so weiter. Und ich habe immer gedacht, wäre natürlich optimal, wenn man eine offizielle Terminologie für eine ganz bestimmte Branche gäbe. Zum Beispiel Microsoft hat das versucht mit der Informatik, so hat das so eine Art offizielle Terminologie oder offizielles Glossar, und die kann man benutzen für alle Informatik-Übersetzungen sozusagen. Warum nicht? Da könnten sich die verschiedenen Branchen, zum Beispiel Automobilbranchen, das heißt das in alle, für alle Autos.
Ja. Ja, also da die Terminologie zusammen eine Liste quasi erstellen. Ja. Also nicht eine eigene Firmenterminologie, sondern eine Gesamtterminologie für die Branche quasi.
Ja, das macht Sinn eigentlich. Ja. Nur ist natürlich, wollen viele Firmen das nicht, weil die Glossare oder diese Texte als Wert sozusagen für die eigene Firma setzen. Auf der anderen Seite könnten alle davon profitieren. Ne?
Ja, das stimmt, genau, weil die Texte insgesamt natürlich besser werden. Oder halt richtig, wirklich exakt eine eigene Terminologie anlegen, was natürlich auch viel Aufwand und Zeit kostet. Genau. Okay. Bekommen Sie Rückmeldung von den Kunden, von den Übersetzungen?
Selten.
Selten?
Selten. Okay. Ja. Also ich direkt. Ich weiß nicht, wie ist das mit dem Projektmanager.
Wobei der Dienstleister, Projektmanager es ja nochmals weitergibt, ne? Weil man will ja besser werden oder für den Kunden optimal arbeiten. Ne? Das heißt, es liegt halt grundsätzlich wahrscheinlich in dem Fall in der Branche, dass einfach zu wenig Rückmeldung gegeben werden. Welche Tipps haben Sie denn für Kunden, um die Zusammenarbeit mit dem Übersetzer zu verbessern? Auf was sollten denn die Kunden achten?
Natürlich Terminologie, also auch die sogenannte Salami-System, also man fängt mit dem ersten Wort und dann einfach weiter, langsam weitermachen, Stück für Stück. Muss nicht perfekt sein, aber also Terminologie auf jeden Fall, ja. Weil da die meisten Firmen haben Probleme. Da gibt es verschiedene Abteilungen, die nennen eine Sache in Deutsch mit 3 oder 4 Wörtern. Und dann haben die selber Probleme. Weil der eine sagt so, der andere so, der andere so. Und wenn das mal 30 Sprachen übersetzt wird, dann wird das richtig kompliziert.
Nein, dann wird es ein Chaos. Das heißt, es fängt schon an, dass die internen eigenes Terminologie oder Glossar erstellen, wie die Begriffe im Deutschen schon heißen. Und dann Stück für Stück halt die Übersetzung dort mit abspeichern.
Ja, ist aber eine sehr, sehr sensible Sache. Also da kommen viel die Egos, ja, von den verschiedenen Abteilungsleitern. Und weil ich habe das so genannt, 20 Jahre, und die andere so 20 Jahre, ja. Und da kämpfen die,
dann ist
um die eigene Terminologie durchzusetzen, anstatt zu sagen, okay, dann machen wir eine Kompromisslösung, dann kann das so und so Ja, das geht auch. Ja, ja, klar. Also die Terminologie beide Termine oder Begriffe kann man benutzen. Und das heißt das, ganz genau. Ja. Und dann weiß man, worum.
Dann weiß man, so im Spanischen heißt es, die zwei Begriffe heißen Begriff X im Spanisch übersetzen.
Zum Beispiel.
Und dann hat man es im System automatisch, wenn der Begriff auftaucht, welchen man dann im Spanischen benutzen muss, zum Beispiel.
Ja.
Okay. Klar, das stimmt. Wie hat sich denn das Übersetzen in den letzten Jahren verändert?
Also also automatische Übersetzung natürlich zum Beispiel von Google oder Lingui ist immer besser und besser geworden. Ich gehe davon aus, dass das immer besser wird. Aber es geht eigentlich nicht so schnell, wie ich mir vorgestellt habe. Ich habe gedacht, 2020 gibt es keinen Übersetzer mehr.
Okay.
Aber gibt immer noch, ja, es irgendwie. Aber ich glaube, dass mit den neuen Rechnerleistungen, zum Beispiel Quantum Computer, dass sich wahrscheinlich ändern wird. Also es ist alles so heute so unberechenbar und so geht alles so schnell. Also ich weiß ich nicht. Aber ich glaube, in die Zukunft wird alles sehr schnell passieren. Ja.
Okay. Das heißt, momentan haben wir da noch kein Thema, das in einem richtigen Übersetzer, vor allem im Fachgebiet, da Konkurrenz quasi bieten, diese automatischen Übersetzungssysteme.
Doch, die sind immer besser. Also ich okay. kann nur sagen, zum Beispiel Google Translator, ja. Ich glaube, da arbeitet der Gründer von Trados, wenn ich das nicht richtig. Sowas in der Art habe ich gehört, also in dem Fall ein Deutscher.
Also einer, der sich mit dem Bereich Übersetzungen auskennt.
Ja, bei Google ist, die haben ihn ausgewählt und der macht das auf eine Art und Weise, also nicht über Regel, sondern über Menge, also die nehmen riesige Mengen an Übersetzungen, die verfügbar sind und dann anhand von künstlicher Intelligenz
ja.
Wird dann diese Algorithmen quasi. Nee, eigentlich künstliche Intelligenz ist schon mehr als Algorithmen.
Ja.
Ist richtige Intelligenz. Ja, und deswegen, ja, es wird immer besser, also auf jeden Fall, ja.
Ja, welche Herausforderungen sehen Sie denn für die Übersetzer in der Zukunft?
Also, ja, auf jeden Fall, wir müssen uns besser im Bereich Marketing bilden und agieren. Auch im Bereich technische, also die neue Software immer dabei auf dem Laufen zu sein.
Das heißt, mit der Übersetzungssoftware immer auf dem Laufenden zu sein,
ja.
Oder?
Und natürlich immer dabei zu sehen, ob was für neue Bereiche für uns entstehen durch die neue Technologien. Heute weiß man das so genau nicht. Also man muss einfach, ich würde sagen, auch mit fachspezifischen Zeitschriften und Kongresse, Chats auch unter uns. Natürlich Podcasts wie diese sind natürlich toll. Da bleiben wir auf dem Laufenden sozusagen und möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Ich würde die auch gerne, was die anderen Übersetzer erzählt haben, gerne mithören.
Das ist ja eine Idee von dem Podcast, dass sowohl Kunden und Übersetzer quasi besser sich verstehen, wie man einfacher miteinander arbeiten kann. Genau. Hm. Ja.
Okay. Natürlich gibt es auch diese Möglichkeit, vielleicht über Plattformen direkt im Internet, dass Übersetzer und Kunden quasi sich finden. Das hat man schon sehr, sehr lange versucht, aber irgendwie man hat immer gebraucht, dazwischen Project Manager. Ich weiß nicht, wie das in Zukunft wird. Das ist ja auch was natürlich die Agenturen auch sehr betrifft, ja.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie das diese drei Elemente am besten zusammenspielen könnte.
Hm. kommen wir zum nächsten Punkt, das Thema Translation Memory System, also diese sogenannten CAT-Tools. Welche verwenden Sie denn?
Ja, also ich benutze Across, MemoQ, Trados und wie heißt das andere?
Transit oder?
Transit Next. Transit Next habe ich sehr gesetzt, war sehr nützlich, vor allem die Wörterbuchfunktion war sehr, sehr schnell und sehr praktisch, wo man neue Termine addieren konnte, was in anderen früher sehr kompliziert war. Mittlerweile sind auch relativ einfach, neue Begriffe, neue Termine zu addieren. Ich bin ein von Übersetzer, die sehr, sehr viele Begriffe addiert. Da bin ich ein bisschen frustriert. Manchmal wird das nicht von den Zentralen oder so akzeptiert. Also die Begriffe, die ich addiert habe, muss ich dann selber so in einige lokale Wörterbücher sozusagen benutzen. Oder es ist auch eine Frage von Bildung. Also ich muss da vielleicht mich besser ausbilden, was Terminologie betrifft, wie man mit den verschiedenen Firmen arbeitet. Ja, manchmal bekommt man Projekte, wo die Terminologie da ist, manchmal nicht, manchmal.
Okay.
Das ist so ein bisschen immer ein bisschen durcheinander. Dann gibt's die verschiedene Interface-Schnittstellen. Also sieht anders aus, da muss man sich wieder quasi im Kopf
umdenken, quasi auf ein anderes System. Ja.
Die Abkürzungen, Tastaturabkürzungen, für eine ist STRG Intro, für andere Alt Intro, und das ist immer so ein bisschen, es wäre schön, wenn die alle gleich wären. Man kann natürlich umstellen, aber da braucht man wieder Kenntnisse, also ja. Man muss sich gut kennen. Ja.
In den Systemen quasi gut auskennen, um das anzupassen, so dass es gleich ist wie bei den anderen von Abkürzungen, also Tastaturkombinationen.
Ja. Und irgendwann sagt man, okay, ich muss das schnell übersetzen und ich mache es, wie ich kann. Und es könnte natürlich alles wunderbar und besser werden, ja. Aber ich habe keine Zeit und dann muss ich einfach anfangen. Ja. Zum Beispiel, was ich sehr oft finde in alle Systeme, also Nachteile sozusagen, dass Teilen und Zusammenfügen von Segmente sehr oft funktioniert gar nicht. Also Segmente sind gesperrt, obwohl die geteilt oder zusammengeführt werden müssten. Ja, und dann ist man da frustriert, okay, ich kann das nicht machen, was mache ich jetzt? Und dann die Lösung ist immer schlecht fürs TM, weil da kommt ein TM, die nicht gut ist für die nächsten Übersetzungen.
Also im Translation Memory System wird das ein Segment, das man zusammenfassen sollte, dann einzeln abgespeichert in zwei Segmenten statt in einem.
Manchmal müsste man teilen, weil es da einen Punkt gibt zum Beispiel. Oder manchmal müsste man zusammenfügen, weil es ein Komma ist oder so. Und aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht ganz verstehe. Natürlich, das sind Regeln, weil die Software denkt nicht, sondern die macht was gesagt wird oder so. Aber es besteht nicht die Möglichkeit zu korrigieren. Also man musste irgendwie einfacher diese Funktion teilen und zusammenfügen gestalten. Ne?
So, dass der Übersetzer das einfach schon anpassen kann, wenn er gerade dran ist, um dann das Translation Memory richtig abzuspeichern, also diese Vorübersetzung.
Die Translation Memory wird dann gut, weil sonst hat man da eine, man lässt eine zum Beispiel leer, ein Segment, und dann übersetzt man alles in ein anderes Segment, oder man macht mit einem Punkt, also eigentlich zwei Segmente in ein Segment und so weiter. Ja. Von MemoQ, ich benutze ja eine Dienstleisterversion, da kriege ich kein PDF oder die Tags, also erstmal PDF, das ist auch ein bisschen kompliziert, wenn man das nicht sofort bekommt, weil ich glaube, in der Übersetzerversion oder freiberuflicher Version, da gibt es automatisch einen PDF dabei. die man aufmachen kann und dann vergleichen kann mit dem Text. Manchmal natürlich gibt es diese XML-Dateien, ja, wo es überhaupt kein PDF, sondern es ist Texte, die überall benutzt werden könnten, und da hat man manchmal keinen Einfluss. Man weiß nicht, wo das letztendlich kommt. Und da ist jede Sprache hat seine spezielle Schwierigkeiten. Ja? Ja. Da kann der Übersetzer quasi nichts machen, außer vielleicht zum Schluss, wenn das irgendwo benutzt wird, dann Korrektur lesen. Ja? Natürlich, das ist natürlich eine extra Arbeit, dass die Kunden machen sollten, ja, weil sonst kann das natürlich Schwierigkeiten verursachen.
Das heißt, es geht ja darum, für das Segment zum Sehen, wo das hingehört, gehört es zu einer Zeichnung, was ist da in der Zeichnung drin, oder vom Gesamtzusammenhalt, ne? Also ist zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt technisch eine Schraube, ist es eine M8-Schraube oder ist es jetzt eine Schraube, was ich. Ich nenne jetzt mal irgendwelche großen Geräte, sagen wir mal, wo jetzt die Schraube einen Durchmesser hat von 20 cm, ne? Man einfach weiß, wo es dazugehört, ne? Weil es zum Teil in manchen Sprachen dann unterschiedliche Begriffe dafür gibt, je nach Größe auch von.
Ja, manchmal gibt es, ist die Plural und Singular in Deutsch mit der gleichen Endung. Und dann, das heißt, das könnte Plural oder Singular sein.
Also Einzahl oder Mehrzahl, genau, je nachdem. Wenn man jetzt den Text hat oder ein Bild dazu, dann wird es ja ersichtlich, was es dann wäre. Ne?
Zum Beispiel, ja. Für diese XML-Texte, die man überall benutzen kann, sollte man das, und das ist nur Spanisch, also ich meine, jede Sprache hat vielleicht verschiedene spezifische Bedürfnisse, die man auf den achten muss, also deswegen, ja, es ist schon kompliziert.
Genau, also ein Wort kann ja Schalter oder Taster heißen, um es richtig zu benennen, müsste man ja manchmal dann eben den Zusammenhang wissen, ne? Sag mal, ist jetzt ein Taster, wo irgendwas antastet und dann was ausgeht, zum Beispiel so ein Notstopp, oder ist ein Schalter wie jetzt ein Lichtschalter? Und wenn ich jetzt nur ein Wort habe, ist natürlich schwierig zum Teil das exakt zu benennen.
Dafür wiederum, wenn wir eine Terminologie sagen, in der einsprachige Terminologie sagen, also Knopf heißt das immer das, und Taste heißt das immer das, und man sagt, man verständigt sich da in der Kölsprache, ja? Dann hat man viel gewonnen.
Ja. Ja, dann ist einfach klar. Selbst wenn man jetzt keinen Zusammenhang hat, dann hat man ja die definierte Übersetzung, wo zu benutzen ist. Genau. Ja.
Da kann natürlich künstliche Intelligenz für die Autoren sehr helfen. Da gibt es verschiedene Autoren-Software.
Ja, so Autor-Add-In, wo einfach beim Schreiben schon vorschlägt, Mensch, sowas hast du schon mal gehabt, so habe ich es damals benannt, dass er gleich sieht, ich kann das ja so übernehmen wie beim letzten Mal, wie es zum Beispiel in der Terminologie angelegt ist. Ja, genau.
Ja, natürlich gibt es auch das Problem mit den TMs, Tags. Was passiert, wenn ein Tag in der Kursprache zuerst kommen, also es gibt zwei Tage, nehmen wir an, da kommt ein Tag zuerst und ein zweiter Tag. Also eigentlich zwei Tage, Anfang und Ende. In der Übersetzung muss ich den zweiten Tag als erstes platzieren und das erste Tag als zweites. Manchmal weiß ich nicht, wie ich das machen kann.
Weil der Satz quasi umgebaut wird, oder?
Ja. Und manchmal muss man quasi eine forzierte Übersetzung, sodass die Tags da bleiben, wo die waren. Es ist eine mögliche Lösung natürlich, aber es klingt nicht schön.
Also nicht optimal, wenn man es quasi als Muttersprachler dann liest.
Ja. Okay. Also das mit den Tags. Ich finde einen Vorteil von MemoQ wunderbar, dieses F9-Funktion mit dem Tag, dass du den Tags einfach mit F9 platzieren kannst. Das finde ich wunderbar. Und mit Trados, da gibt es diese Vorschläge, die man bekommt. Wenn man das nicht mit Intro rein tun möchte, muss man einen Pfeil nach links oder nach rechts, sodass man aus der Vorschlag quasi kommt.
Und wieder manuell das eigentlich pflegen kann.
Und das ist natürlich ein Taster mehr pro Vorschlag ist viel. Also ich weiß nicht, wie das machen könnte, aber es wäre natürlich ein Vorteil. Ich benutze nämlich nicht diese Erkennungssoftware für, wie heißt das zum Beispiel, ich habe früher es benutzt, war schon sehr lange, es muss bestimmt jetzt perfekt sein, dass erkennt, wenn man spricht, erkennt die, was man schreibt. Die Firma heißt also, grünes Software. Naturally speaking, Dragon.
Ja, Dragon. Ja,
Dragon. Dragon, ja. Ist, glaube ich, habe ich gehört, das Beste. Ich hatte es früher, habe es gekauft, aber benutze ich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Vielleicht wäre nochmal ein Versuch wert.
Ja, gern. Da sind wir gern gespannt. Einfach eine Rückmeldung mal geben. Können wir gerne nochmal einen Podcast auch aufnehmen, wie das jetzt mittlerweile funktioniert.
Ja, ich möchte gerne wissen, was andere übersetzen. Natürlich mit den Tags, so viel Tags wie jetzt kommen, da ist es schon schwierig. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also wie Dragon sich mit Tags auseinandergesetzt hat. Also es gibt Texte, wo es wenig, sag ich mal, Nummer oder Ziffern oder solche Symbole gibt, und es gibt andere, wo es eigentlich schneller geht mit der Tastatur. Ja.
Terminologie hatten wir ja schon ein bisschen angerissen. Gibt es hier noch was, wo Sie eben weitergeben wollen oder wo?
Also Terminologie. Das ist meistens, wie gesagt, sehr spezifisch. Also das funktioniert nur für diese Software oder für diese Teil und gilt nicht für das Ganze. Und, ja, das ist immer ein Kampf.
Also, okay. Also das sollte alles ein bisschen einfacher werden.
Ja.
Oder eben diese Gesamtterminologie, die wir ja schon angesprochen hatten, für einen bestimmten Bereich, zum Beispiel Automobilbereich, dass über einen Branchenverband eine zur Verfügung gestellt wird.
Ja.
Für die Branche.
Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel mal Zugang zur Mercedes-Terminologie gehabt. Es wäre eigentlich kein. Es könnte, also 90%, also 10% vielleicht ist ja spezifische Marken und so weiter oder Brands, aber 90% könnten alle benutzen. Ja. Oder Porsche habe ich auch fast quasi direkt bei dem System, die haben gearbeitet. Ich sehe keinen Grund,
das nicht branchenweit zu verwenden.
Dass die nicht zusammenarbeiten.
Ja. Ja. Dann Ihre Meinung zur Qualitätssicherung, wie das in den Tools funktioniert oder im Übersetzungsprozess allgemein?
Also Qualitätssicherung von MemoQ gefällt mir sehr gut, außer Plural. Die Mehrzahl erkennt MemoQ nicht, leider. Das ist ein Nachteil eigentlich. Aber ich glaube, das kann man einstellen, so dass das nicht berücksichtigt wird. Ja,
nur also, dass es nicht als Fehler auftaucht quasi.
Genau.
Ja.
Ich merke, ich kann vieles nicht. Also ich möchte, aber man muss einfach leben. Ja. Sonst kann man sich mit den Software stundenlang und tagelang.
Also von der Einstellung quasi, wie die Software dann prüft oder wie sie arbeitet.
Ja, wie ich jetzt zurzeit benutze, unterscheidet er nicht, also Mehrzahl als Nicht-Fehler, sondern bekomme Meldung als Fehler. Das ist natürlich ein Fehler vom Fehler.
Ja, also ein Fehler vom System. Das heißt, entweder in den Systemeinstellungen gibt es eine Möglichkeit, das zu ändern, oder das System grundsätzlich hat halt hier einen Fehler, wo es einfach...
Das weiß ich nicht, leider.
Ja, okay,
nicht,
ja. Das kriegen wir vielleicht mal in einem anderen Podcast. Da kann ich mich mal schlau machen, ob es da eine Möglichkeit gibt. Dann können wir das mal in einem Podcast nochmal nachreichen.
Mit höchstwahrscheinlicher gibt es.
Ja, ja, bestimmt. Nur
ich weiß es nicht.
Okay.
Wie viele Sachen. Ja. Das ist genau wie beim Handy. Man weiß ungefähr 1% von allen Einstellungen, die ein Handy hat.
Ja.
Und 99% kennt man nicht.
Ist halt so. Ja, klar. Ja, wie ist denn Ihre Meinung zum maschinellen Übersetzen?
Also meine Meinung ist, über künstliche Intelligenz wird das immer schneller mit neuen Quantencomputer wird die Rechenkapazität unglaublich vergrößert und alles zusammen tendiert auf maschinelle Übersetzung. Ich habe zum Beispiel ausprobiert, jetzt war ich im Urlaub in der Türkei und ich konnte mich gut unterhalten mit Touristen aus anderen Ländern, aus der Türkei, Russland oder andere Länder über diese Funktion von Google Translator. Und hat relativ gut funktioniert, nur die Geschwindigkeit wieder nicht. Aber das wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren oder so mit der 5G-Netz, das weltweit alle haben werden, wird das problemlos funktionieren. Also bin sehr optimistisch, aber natürlich mache ich mich Sorgen. Ja? Es wird immer besser und besser und irgendwann wird den Übersetzer nicht gebraucht. Ja?
Das ist natürlich die andere Seite, ja klar, von solchen System.
Man muss immer auf dem Laufenden bleiben und gucken, was kann ich da machen. Also wie kann ich meine Merkmale drauf bringen. Also für die Sachen, die nicht unbedingt gefährlich sind, wird maschinelle Übersetzung immer mehr gebraucht und irgendwann für alle Bereiche. Ja. Ja. Aber erstmal für die Bereiche, die nicht gefährlich sind.
Ja. Wir mal, muss auch nicht so technisch ist, wo nicht so viele Fachbegriffe sind.
Ganz genau. Oder Schilder, wo es darum geht, Warnhinweise zu geben oder sowas. Ja. Ob alle Firmen oder alle Länder oder alle Institutionen sich daran halten, also das ist die Frage. Und ich bin gespannt, was für Übersetzungen wir sehen werden in Zukunft. Ja, weil das ist ja eine Sache, man sieht ein Schild und man weiß nicht, was da steht in einer Sprache. Vielleicht steht was Dummes. Ja.
Oder was wo wichtig ist. Ja.
Oder was Falsches, total falsch. Ja. Ja. Das ist natürlich gefährlich.
Ja, das ist schlecht. Ja, würden Sie den Beruf des Übersetzers wieder ergreifen?
Also es war sehr schön, es war ein Traum. Als ich angefangen habe, von zu Hause aus arbeiten, 1996, dann ist es, ich möchte gerne vielleicht im Bereich Software Programmierung steigen. Es sind ja auch Sprachen, die da auch lernen, mit Logik.
Ja.
Das gefällt mir auch sehr gut. Und ich habe auch sehr viel Erfahrung im Tourismus jetzt. Und als Dolmetscher möchte ich mich auch einbringen. Also generell, sage ich mal, die Sprache ist wie ein Schlüssel für eine Kultur. Wenn du die Sprache sprichst, dann hast du die Schlüssel, um diese Kultur aufzumachen. Aber die neuen Technologien werden uns diese Schlüssel auch generell für alle möglichen Sprachen aufmachen. Also bin sehr optimistisch, aber habe ein bisschen Angst. Prinzipiell optimistisch ist alles wird gut.
Okay, so. Ja, dann bedanke ich mich für den Podcast, Herr Gutierrez, und bedanke mich auch bei den Zuhörern und bis zum nächsten Mal.
Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder@gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.